Genau. Das hier ist Teil 3 unserer Serie. Warum Gebetshaus, biblische Fundamente ist der Titel. Und das erste Mal vor ein paar Monaten haben wir uns angeschaut, warum Gebetshaus in einer Stadt Einheit unter den Christen kultiviert. Und das letzte Mal haben wir darüber geredet, wie wir Herzenshaltungen kultivieren können, zusammen, auch durch diese Herausforderung der Einheit, die Gott schön nennt und die er in seinem Volk sucht. Und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, dass ein Gebetshaus Intimität kultiviert. Das ist jetzt ein bisschen provokativ formuliert, vielleicht kannst du dieses Bild anmachen. Das ist ein bisschen provokativ formuliert, weil im Sprachgebrauch meistens Intimität was sehr, sag ich mal, was sehr Körperliches hat. Aber da steckt noch einiges mehr drin. Das heißt nicht, dass wir hier im Gebetshaus eine Partnerbörse eröffnen. Das heißt auch nicht, dass wir den Schwerpunkt irgendwie auf Gottes allererste Gebot legen, was er jemals gegeben hat. Seid fruchtbar und vermehret euch. Das ist ein gutes Gebot, aber es ist nicht unser Schwerpunkt hier. Sondern hier geht es um eine innige und eine vertraute Beziehung mit Gott. Und die Frage, wie wir so eine Beziehung zu ihm kultivieren können. Weil es scheint, dass viele Leute damit, auch Christen, vor dieser Herausforderung stehen. Wie kann ich ein Leben leben, was wirklich nah an Gott dranbleibt? Und das ist eine Herausforderung, der jeder Christ entgegensteht. Und wir wollen uns damit ein bisschen beschäftigen, was uns dabei helfen kann und wie das Gebetshaus das kultiviert. Das lateinische Wort für Intimität heißt wörtlich übersetzt eigentlich dem Rand am fernsten bzw. am weitesten innen. Es ist im Endeffekt ein Wort, für was ein Beziehungszustand ausdrückt, der von tiefster Vertrautheit geprägt ist. Wo zwei Leute jetzt im Sinn von der Ehe zutiefst miteinander in einer vertrauten Beziehung leben. Das ist eigentlich so der Kern von diesem Wort. Und wir glauben, und ich glaube, dass wir als Menschen alle dafür geschaffen wurden, in so einer Beziehung zu Gott zu leben, in einer Beziehung zu Gott zu leben, die von tiefster Vertrautheit geprägt ist, die so ist im Endeffekt, wie es am Anfang im Garten Eden sich ausgedacht hat, wo Gott mit Adam und Eva gelebt hat und es war diese tiefe Vertrautheit da, diese ungehinderte Beziehung. Als wir uns das erste Mal hier mit dem Thema Einheit befasst haben, da hatten wir so ein Bild. Das war im Endeffekt so ein schöner Kreis. Und in der Mitte hatten wir einen Punkt. Das ist Jesus. Und wir haben gesagt, da gibt es Einheit, und gesagt, je näher wir an diesen Mittelpunkt kommen, je näher wir zu Jesus wollen, desto näher kommen wir auch aneinander. Aber heute, das ist mir noch eingefallen, als ich vorbereitet habe und eben diese Definition oder die Übersetzung von dem lateinischen Wort gelesen habe, dass es dem Rand am fernsten bzw. am weitesten innen ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen als Christen, was wir als Gebetshaus kultivieren wollen, eine Kultur von Verlangen danach, Jesus nahe zu sein und dem Rand am fernsten zu sein, sondern uns so weit innen wie möglich, so nah an Jesus dran zu sein. Und das heißt eigentlich, was Intimität ist. Und es gab eine Zeit, da dachte ich, Leute, diese ganzen Christen, die über Intimität mit Gott und mit Jesus und, keine Ahnung, irgendwie über das Hohelied reden und über dieses ganze Zeug, romantisches Zeug, habe ich mir gedacht, ja okay, irgendwie hört sich das echt komisch an. Und es hört sich auch komisch an. Ist einfach so. Und ich habe mir gedacht, Vielleicht ist es einfach so, dass manche Leute, die irgendwelche emotionalen Defizite haben, da sich ein paar Stellen rauspicken und dann da ein Riesenthema draus machen, obwohl es eigentlich jetzt gar nicht so das Hauptthema von der Bibel ist. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, bei Leuten, die darüber geredet haben und viel darüber geredet haben, ist mir aufgefallen, so, wow, irgendwie spüre ich da was. Und wenn die darüber reden, was mich im Innersten echt trifft und berührt und verändert, wenn ich es an mich heranlasse. Und deswegen habe ich dann angefangen, irgendwann mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Und festgestellt, dass die komplette Menschheitsgeschichte eigentlich von der biblischen Perspektive, von der jüdischen Perspektive, eine riesen Liebesgeschichte ist. Und das haben wir alle sicher schon mal irgendwo vielleicht gehört. Aber was ich heute machen will, ist einfach ein bisschen anschauen, in der Bibel, durch die Bibel durch, warum ich glaube und warum mit einem jüdischen Hintergrund betrachtet, die ganze Heilsgeschichte von Anfang bis Ende eine Liebesgeschichte ist und eine eheliche Dimension hat. Ich habe kein besseres Wort gefunden dafür. Also, was ich damit sagen will, ist, dass einfach was zu tun hat mit Bräutigam und Braut und diesen ganzen Bildern und Ehemann und Ehefrau. Gott verwendet diese Bilder immer wieder durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Und das ganze Ding fängt ja schon mal mit einer Hochzeit an. Also, natürlich sagen wir, okay, Schöpfung, denken wir jetzt vielleicht nicht zuerst an Hochzeit, aber hier schafft Gott Adam und Eva. Und er schafft sie nicht nur, er macht sie nicht nur, sondern er führt sie auch einander zu. Und das ist so die erste Hochzeit, die wir in der Bibel sehen. Und ich lese mal kurz vor aus dem 1. Mose 2, 21 bis 23. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, das eigentliche Wort dort ist eine aus seiner Seite, nahm er seine Seite und verschloss deren Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Seite des Mannes, die er vom Menschen genommen hatte, ein Weib und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn die ist dem Mann entnommen. Das ist so die erste, das erste Mal, wo wir sehen, dass Gott einen Mann und eine Frau zusammenführt und diese Einheit passiert. Und danach heißt es eben noch dieses, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und das kennen wir vielleicht. Aber das ist so die erste Hochzeit. Das heißt, in dieser ganzen Schöpfung passiert eine Hochzeit und es ist so hat schon mal eine eheliche Dimension, diese Schöpfung. Jetzt ist es auch so, dass irgendwie da was sehr Mysteriöses passiert, weil so Gott irgendwie nimmt aus der Seite was raus und macht daraus eine neue Person. Das ist irgendwie so ein Ding, das ist erstmal für uns so, hä, was ist das? Kann Gott nicht einfach so eine neue Frau machen? Er hätte auch jetzt nicht was aus dem Adam irgendwie rausnehmen müssen. Da gibt es viele Symbolik, die man da rausnehmen kann. Aber es ist einfach was nicht natürlich ist, sondern übernatürlich. Gott schafft aus dem Adam die Eva und macht was Neues. Und im jüdischen Denken ist das so die Urhochzeit. Und jede Hochzeit, jede Ehe danach nimmt im Endeffekt teil an dem, was da passiert ist. Jetzt geht hier die Geschichte weiter. Ich schreibe hier vielleicht mal hin. Ist ein bisschen klein. Schöpfung. Es geht die Geschichte weiter. Und dann passiert es eben. Die Menschen wenden sich ab von Gott. Gott will sie wieder zurück. Er sucht sich jemanden, den er auserwählt, mit dem er diesen Plan anfangen kann. Es fängt mit Abraham an, geht weiter, weiter, weiter. Da wird ein ganzes Volk draus, die Familie wird riesengroß in Ägypten und Gott führt sie aus Ägypten raus. Das ist eben der bekannte Auszug auf Ägypten. Das ist die Befreiungsgeschichte für die Juden. Und was er macht, ist, er führt sie aus Ägypten raus und er schließt einen Bund mit ihnen. Schreibe ich mal Bundesschluss hin. Genau, er führt sie aus Ägypten raus, durch das Rote Meer, durch das Rote Meer durch und er führt sie zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai ist dieses Riesending, er gibt die 10 Gebote und er macht einen Bund mit dieser speziellen Familie, mit Israel. Und da will ich auch kurz vorlesen aus dem 2. Mose 24, 8 bis 11. Dann nahm Mose das Blut, eben was geopfert wurde, und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist der Blut des Bundes, das Blut des Bundes, den der Herr mit euch gemacht hat, über allen diesen Worten. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf auf diesen Berg und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war ein Boden wie von Saphirsteinen und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israel. Und als sie Gott gesehen hatten, aßen und tranken sie. Das passiert genau hier am Sinai. Und die Geschichte geht weiter. Gott führt sie in das verheißene Land. Und genau, ich will nicht zu detailliert eingehen, aber irgendwann kommt dann diese Zeit der Propheten. Da schreibe ich einfach mal Propheten hin. Gott schickt Propheten immer wieder zu seinem Volk und sagt ihnen Botschaften, weil sie sich immer wieder von ihm abwenden. Sie schließen den Bund, sie sagen, ja, wir machen alles, was wir heute hier versprochen, feierlich. Und wieder versauen sie es und beten andere Götter an und machen alles Mögliche, was genau dagegen spricht, was sie eigentlich versprochen hatten. Und die Propheten kommen und sagen, oder sie drücken im Endeffekt Gottes Herz aus und sagen, hey, Gott will euch zurück. Und sie werfen ein bestimmtes Bild auf diesen Bundesschluss hier. Weil hier bis dahin ist es einfach so eine politische Sache, okay, damals war das normal, so Bünde zu schließen zwischen verschiedenen Völkern und die machen halt Bund mit Gott. Aber was die Propheten immer wieder deutlich machen, ist, dass es nicht nur irgendein Bund war, sondern dass es ein Ehebund ist. Und das wird deutlich zum Beispiel in Ezekiel 16, 8 bis 13, da beschreibt Gott, wie er mit Israel so gegangen ist und was er, was passiert ist. Und er schreibt, da breitete ich meinen Mantel über die Außen, bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir die Treue und schloss den Bund der Ehe mit dir. So wurdest du mein. Ich badete dich und wusch dein Blut von dir ab. Dann salbte ich dich mit Öl und zog dir ein bunt gewirktes Kleid an. Ich gab dir Sandalen aus Taschachlider, band dir ein Kopftuch aus allerfeinsten Leinen und hüllte dich in Seide ein. Dann legte ich dir Schmuck an, Spangen für das Handgelenk, eine Kette um den Hals, ein Ring an die Nase und auch Ringe für die Ohren, dazu einen kostbaren Reif an die Stirn. So warst du mit Gold und Silber geschmückt, trugst Kleider aus feinsten Leinen, Seide und bunt gewebten Stoffen. Du hattest Gebäck aus feinem Mehl und Honig und Öl. Du warst überaus schön, tauglich zu einer Königin. Also die ganze Sprache, die er hier verwendet, ist eine Sprache eigentlich von einer Hochzeit in der Tradition, vom alten Judentum. Ich meine auch heute noch natürlich so, die Braut macht sich super schön. Und hier auch so, ich habe dir Ringe ans Handgelenk und an den Hals und an die Ohren und was nicht alles, an die Nase. Hier, für alle, die Nasenringe haben, biblisch. aber ich meine, er sagt es ganz klar, und ich schloss den Bund der Ehe mit dir. Das heißt, dieser Bundesschluss der so viele und erstmal gar nicht mit nach Ehe und Hochzeit aussieht, wo Tiere geschlachtet werden und Blut an die Leute gesprengt wird und wieder hochgehen. Aber interessant ist auch, dass sie eben sagen, sie aßen und tranken mit Gott. So, sie sahen Gott und sie aßen und tranken, was von einem Fest eigentlich spricht. Dieses zusammen essen, zu trinken, ist auch, spricht von Familie, spricht von Fest. Und aus der Sicht der Propheten ist es eben ein Eheschluss, ein Ehebund, was Israel und Gott da eingegangen ist. Und dann sagt Gott weiter noch in Ezekiel 16, ein bisschen später, 60. Es geht einfach um dieses Ganze, okay, ich bin den Bund der Ehe mit euch eingegangen und habe euch sozusagen zu mir geholt. Und dann kommt danach, aber ihr habt halt diesen Bund im Endeffekt zerstört und ihr habt ihn nicht geachtet und ihr habt im Endeffekt Ehebruch begangen. Wieder und wieder und wieder. Und sie waren nicht fähig, diese Gebote zu halten und sie waren nicht fähig, Gott treu zu bleiben. Aber jetzt kommt das Coole an der Prophetie von Ezekiel, wo er sagt, ihr habt es echt verbockt, aber doch, ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend, also dieser Ehebund, und will dir einen ewigen Bund errichten. Und du wirst deine Wege gedenken und dich schämen, und wenn du deine Schwestern empfangen wirst, okay, da geht es ein bisschen weiter. Und weiter unten sagt er dann auch, wann er diesen Bund, diesen ewigen Bund mit ihnen errichten will. Und das ist, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr. Das heißt, dieser Bund hier wurde zerbrochen von Israel. Und jetzt sagt aber Gott, ich mache einen neuen Bund mit euch, wenn ich die Sünde vergebe. Und das heißt, es schaut in die Zukunft und sagt, es wird ein Tag kommen, da werde ich diesen Bund erneuern und ich werde dir alles vergeben, was du gemacht hast. Wenn die Sünde vergeben wird. Das heißt, auch in Hosea ist ein ganz, ganz eindrückliches Bild, was Gott verwendet, um seine Treue und seine Liebe für sein Volk zu zeigen. Die Liebe eines Bräutigams. Und in Jesaja 54 sagt er auch, der dich gemacht hat, ist dein Ehemann. Also es kommt immer wieder in den Propheten vor, diese Blickrichtung von Gott als Ehemann und Israel als seine Braut oder seine Frau. Jetzt ist es nicht so, dass Gott einfach nur sagt, oh, wie könnte ich denen das irgendwie verdeutlichen, dass sie mir echt den Bund hier gebrochen haben. Bei Menschen gibt es Ehen, jetzt nehme ich mal Ehe als ein Bild dafür. Sondern, was es zeigt wirklich ist, dass er in seinem Wesen ein Bräutigam ist, dass er in seinem Wesen ein Ehemann ist, dass er nicht nur das Bild hernimmt, so weil es wir verstehen können, sondern weil er in dem tiefsten Wesen ein Bräutigam ist. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und schauen uns noch weiter, wie es im Neuen Testament weitergeht. Und später kommen wir dann noch ein bisschen darauf zu sprechen, was es bedeutet für uns. Aber erstmal will ich eben ein bisschen durch die Bibel gehen, um zu zeigen, dass es ein riesen Thema ist durch die ganze Heilsgeschichte. So, jetzt geht es weiter. Israel macht weiter, baut Mist, geht ins Exil, verschleppt im Endeffekt. Und dann kommen so ein paar tolle Aussagen in Jesus im Endeffekt Lehrzeit, in seinem Dienst. Das fängt an damit, dass Jesus seinen Dienst mit einer Hochzeit oder bei einer Hochzeit beginnt. Die Hochzeit von Kana kennt die Geschichte bestimmt. Jesus ist eingeladen mit seinen Freunden und seiner Mutter auf eine Hochzeit und der Wein geht aus. Jetzt kommt seine Mutter zu ihm und sagt, Jesus, hier gibt es keinen Wein mehr. Jesus sagt, ja, was geht das uns an? Und sie sagt einfach, okay, sagt zu den Dienern, macht einfach, was er sagt. Jesus sagt den Leuten, okay, nehmt diese riesen Wasserkrüge, ungefähr alles zusammen, 600 Liter oder sowas, füllt die mit Wasser auf und gebt dem Organisator hier ein bisschen was zu trinken. Also machen die das und das Wasser verwandelt sich in Wein, der trinkt und er denkt sich, was ist hier los? Warum? Und er geht zum Bräutigam und sagt ihm, warum hast du den guten Wein bis zum Ende behalten? Normalerweise macht man es so, dass man den guten Wein am Anfang gibt, wo es die Leute noch schmecken können und wenn sie richtig besoffen sind, dann kann man den schlechten Wein herbringen. Aber du hast es andersrum gemacht, du hast den guten Wein bis zum Ende aufgehoben. Ich will nicht zu tief in die Sache reingehen, sondern zwei Sachen zeigen, die Jesus damit, das Zeichen, was Jesus damit setzt und was er damit kommuniziert für Leute mit einem jüdischen Gedanken oder mit einem jüdischen Hintergrund. Erstens übernimmt Jesus, indem er Wein versorgt, wo der Wein ausgeht, tritt er in die Rolle des Bräutigams. Das kann man darin sehen, dass der Organisator, oder wie man es auch immer auf Deutsch nennen will, zum Bräutigam geht, weil er annimmt, dass der Bräutigam dafür verantwortlich ist, den Wein zu versorgen. Das heißt, damit, dass Jesus diese Rolle übernimmt, den Wein zu versorgen, tritt er in die Rolle von dem Bräutigam rein und sagt damit, hier, ich bin Bräutigam. Zweitens sagt er damit, dass er der Messias ist. Da denkt man sich, okay, ist das ein Zeichen vom Messias? Es gab eine jüdische Erwartung, dass wenn der Messias kommt, dass ein Zeichen, an dem man erkennt, dass er kommt und dass es er ist, ein Überfluss und ein Fest von gutem Wein geben wird. Das ist in Jesaja 25, 6 bis 8. Darauf basiert diese Erwartung. Da steht, und Jehova, der Herrscher wird auf diesem Berge allen Völkern ein Mahl von Festspeisen bereiten, ein Mahl von Hefeweinen, von markigen Fettspeisen und geläuterten Hefeweinen. Also richtig guten Wein. Und er wird auf diesem Berge den Schleier vernichten, der alle Völker verschleiert und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig. Der Herr Jehova wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht. Die Schmach seines Volkes wird er hinwegtun von der ganzen Erde. Das heißt, es gab diese Erwartung, so verbunden mit Messias, da wird es guten Wein geben. Und nicht nur ein bisschen was, sondern in absolutem Überfluss. Und ihr könnt euch vorstellen, 600 Liter Wein für eine kleine Hochzeit, wo alle schon betrunken sind, ist einfach absoluter Overkill. Das ist nicht so, okay, ich mache noch ein bisschen was damit, gerade noch so genug da ist, sondern es ist absolute Overkill und das greift ein bisschen diese Prophetie einfach auf, aus dem Jesaja. Das heißt, er zeigt zwei Sachen, ich bin Bräutigam und ich bin der Messias. Natürlich kann man das nur erkennen, wenn man jüdischen Gedanken oder jüdischen Hintergrund hat und all die Sachen, die er mitschwingen, hört. Und dann sagt natürlich Johannes auch noch, in Johannes 3, 36 bis 30, ist diese Geschichte, wo Johannes der Täufer am Jordan ist und tauft und Leute kommen zu ihm und sagen, hey, da ist dieser andere Kerl, Jesus, der tauft jetzt auch Leute. Was ist jetzt los? So, sollen wir dem irgendwie sagen, dass er aufhören soll? Oder wie ist es jetzt? Bist du der Messias? Und er sagt, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Für uns ist es jetzt irgendwie schon ein relativ normales Konzept. Okay, Jesus, Bräutigam, die Kirche, die Braut. Aber damals war das, glaube ich, eine Sache, die den Leuten jetzt nicht unbedingt geholfen hat, dass er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Weil Jesus an sich hatte damals ja keine Frau, zumindest keine sichtbare oder keine Frau, die man als seine Ehefrau oder Braut hätte sehen können. Das heißt, die Leute waren wahrscheinlich erstmal ein bisschen verwirrt von dem, was Johannes da sagt, aber es zeigt einfach, dass Jesus kein normaler Bräutigam ist. Dass es nicht ein normaler Bräutigam ist, wie ich vielleicht ein Bräutigam war oder Ehemann bin. Das heißt, es hat auch hier wieder irgendwie sowas Geheimnisvolles, was zwar auf Jesus hinweist, aber nicht sehr eindeutig. Genau. Dann sagt Jesus selbst in Matthäus 9, Vers 15, da ist die Frage, genau, die Jünger von Johannes kommen zu ihm und sagen, warum fasten wir, aber deine Jünger fasten nicht wirklich? Was ist da los? Jesus sagt zu ihnen, können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann werden sie fasten. Also sagt Jesus hier im Endeffekt relativ klar, ich bin der Bräutigam, die Jünger sind meine Gefährten. Und sie fasten im Moment nicht, weil gerade nicht die Zeit der Trauer da ist. Es wird eine Zeit geben, wo ich weggenommen sein werde, und da werden sie fasten. Und dann kommt der absolute Höhepunkt. Weil bei der Hochzeit von Kana, als seine Mutter, als die Maria ihm gesagt hat, hey, der Wein ist alle, und ihn eigentlich damit sozusagen gesagt hat, hey, übernimm doch mal die Rolle des Bräutigams, hat er zu ihr gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist eigentlich erstmal eine komische Antwort darauf, dass sie sagt, der Wein ist alle. Warum sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen? So. Was wir sehen ist, dass anscheinend Maria irgendwie gewusst hatte, irgendwie was von dieser Sache mit Jesus Bräutigam, irgendeine Ahnung davon hatte, sonst hätte sie ihn da nicht so versucht, in diese Rolle reinzudrängen. Und er sagt, meine Stunde ist nicht gekommen. Was er im Endeffekt sagt ist, es ist nur nicht der Punkt, dass ich in diese Rolle des Bräutigams komplett reintrete, aber ich gebe schon mal ein Zeichen. Und deswegen verwandelt er dieses Wasser in Wein. Er hat ein Zeichen gegeben, aber jetzt kommt diese Stunde, wo Jesus in diese Rolle des Bräutigams eintritt. Und das ist am Ende seines Dienstes, oder fast am Ende, wo er ans Kreuz geht. Und diese Stunde, von der geredet wird, fängt mit dem Abendmahl an, wo er das Brot bricht und den Wein seinen Jüngern gibt und sagt, das ist mein Blut, das ist mein Leib für euch gegeben. Und jetzt ist das Interessante, wenn man sieht, dass die Propheten sagen, der Bund, den ich mit euch geschlossen habe am Anfang, war ein Ehebund und dieser Bund wird erneuert werden. Dann heißt es, dass der neue Bund, der geschlossen wird, auch ein erneuerter und ein ewiger Ehebund sein wird. Jetzt muss man wissen, bei einer jüdischen Hochzeit, es läuft ein bisschen anders, als es für uns heute normal ist. Wir haben immer noch so diese Idee, okay, wir haben die Verlobung und dann irgendeine Zeit später ist die Hochzeit. In der jüdischen Tradition ist es aber so, dass diese Verlobung nicht nur, was ist so, ja, wir haben gesagt, ja, wir wollen einander heiraten und irgendwann machen wir es, sondern da ist die Verlobung der erste Teil der Hochzeit.
Heutzutage, wenn jemand nach der Verlobung sagt, okay, wir haben gemerkt, ist doch nicht so das Gelbe vom Ei, dann können sie es einfach wieder auflösen und die Sache passt. In der jüdischen Tradition oder Kultur war es so, wenn nach der Verlobung gesagt würde, wollen wir doch nicht, dann musste eine Ehescheidung durchgeführt werden. Das heißt, wenn du dich trennen wolltest nach der Verlobung, musstest du dich scheiden lassen. Das heißt, die Verlobung an sich war eigentlich schon die Hochzeit. Oder nicht, das ist nicht die Hochzeitsfeier, sondern der erste Teil der Hochzeit. Und jetzt ist das Interessante, an diesem ersten Teil der Hochzeit in der jüdischen Kultur wird der Brautpreis bezahlt. Ihr kennt vielleicht die Story von Jakob. Ist es Jakob? Der, ich vergesse immer, okay. Ja, von Jakob, der an dem Brunnen, oder wo sein Diener für ihn eine Braut sucht. Und dann, das ist Jakob, oder?
Isaak,
andersrum. Okay, das kommt danach. Ja, okay, Isaak, genau. Und die Frau, die er findet, lädt ihn ein und er hat alles mögliche Zeug dabei, um ihrem Vater zu geben als Brautpreis. Das heißt, der Brautpreis wird bei der Verlobung bezahlt. Und jetzt, wenn man das Kreuz und Jesu Opfer in diesem Bild betrachtet und auch mit diesem erneuten, ewigen Bund, der da geschlossen wird, dann kann man sehen, dass dieses Jesusstunde, das Abendmahl und was danach folgt, die Kreuzigung, eigentlich eine Hochzeit ist. Und das klingt echt komisch, weil das Kreuz absolut nicht nach Hochzeit aussieht. Das Kreuz sieht nicht nach Ehe aus, aber es ist geistlich, was passiert. Der Bund, von dem die Propheten geredet haben, wo die Sünde vergeben wird. Ich hab's gesagt, so die Erfüllung oder dieser neue Bund ist mit der Vergebung der Sünden gekoppelt. Und das ist, wo die Sünden vergeben werden, wo Jesus den Brautpreis zahlt mit seinem eigenen Leben. Wo er sagt, ich gebe mein eigenes Leben als Brautpreis für meine Braut. Interessant ist auch hier zu sehen, dass wie bei Adam und Eva, wo aus dem Adam, aus seiner Seite, die Eva geschaffen wird, auch bei Jesus, es wird in seine Seite gestochen, es kommt Blut und Wasser raus. Und es wird oft, als Symbole gesehen für Taufe, das Wasser und das Blut, das Abendmahl, wo er sich selbst gibt, im Endeffekt. Und sozusagen aus seinem Leiden, aus seiner Seite wird die Braut geschaffen für ihn. Die Kirche wird geschaffen durch sein Opfer. Und Paulus war ein gelehrter Jude. Das heißt, er kannte das Alte Testament, er kannte die Propheten, er kannte all das, diese ganze Geschichte und er kannte die Traditionen, die Erwartungen. Und deswegen konnte er diese bräutliche Dimension in dieser ganzen Geschichte sehen. Deswegen schreibt er im Epheser, wenn er an Ehemänner und Frauen und Familien schreibt, schreibt er darüber, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich lese den Ding kurz vor. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und zwar so, wie der Messias, wie Christus, die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern nährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Und ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Und das ist genau die Sache. Paulus sieht diese ganze Geschichte und er sagt, darin liegt ein tiefes Geheimnis und ich beziehe es auf Christus und Gemeinde. Er sagt im Endeffekt, Jesus ist dieser Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Genau. Jetzt wissen wir alle, dass da hinten am Ende, oder wir wissen es auch nicht alle, je nachdem, kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich mache hier mal Party. Da hinten kommt die Feier. Hier ist die Verlobung, wo Jesus den Brautpreis, für uns bezahlt, uns erkauft. Und jetzt sind wir hier in dieser Phase der Kirche. Und in der jüdischen Tradition ist es auch so, dass meistens zwischen der Verlobung und der Hochzeitsfeier so ein Jahr liegt, wo es darum geht, dass die Braut sich bereit macht für ihren Bräutigam. Da gibt es alle möglichen Beauty-Treatments und Wellness-Sachen für die Frau, damit ihre Haut unglaublich sanft und was nicht alles ist. Und ja, Prozeduren, von denen ich nicht viel Ahnung habe. Aber der Punkt von der Sache ist, aus dieser ehelichen Perspektive sind wir jetzt in dieser Zeit, wo die Braut sich vorbereitet für ihren Bräutigam und ihm am Ende in Offenbarung 21 zugeführt wird. Jetzt, ich hoffe, dass wir sehen können, dass das nicht nur ein kleines Ding in der Bibel ist, wo ein bisschen, ach ja, wir fühlen uns irgendwie romantischer, wenn wir über Jesus als Bräutigam reden, sondern Jesus ist Gott und Gott offenbart sich als Bräutigam. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns, dass das der Fall ist, dass wir das in der Schrift überall sehen können? Und das ist, glaube ich, jetzt eigentlich der wichtigste Punkt. Es bedeutet vieles, aber was es besonders, glaube ich, zeigt, ist einfach die Intensität der Emotionen und Gefühle, die in Gottes Herzen vorgehen. Es offenbart die Tiefe und die Vertrautheit der Beziehung, die Gott sich mit uns wünscht. Und es offenbart gleichzeitig diese ewige Treue, die er mit uns geschlossen hat, dass es ein Bund ist, der für ewig hält. Und genau. Wenn wir über diese Tatsache meditieren und nachdenken und singen und uns das bewusst oder unser Herz dafür öffnen, dass der Heilige Geist uns da Sachen offenbaren kann, dann glaube ich, gibt es für uns eine ganz andere Motivation, in diese Beziehung zu Gott zu sein. Wir haben es vorher gesungen, so the overwhelming, reckless love of God, so diese Liebe, die nicht aufgibt. Und wir können das am ehesten, glaube ich, spüren in einer Beziehung, wo von Mann und Ehemann und Ehefrau, so wenn jemand verliebt ist, da kann man so ein bisschen was davon sehen, was in Gottes Herzen vorgeht. Und wer schon mal verliebt war, der kann sich da ein bisschen reinversetzen. Weil, wenn du in diesem Status, wie gesagt, in diesem, keine Ahnung, Zustand von Verliebtsein bist, dann ist es dir völlig egal, wie weit die andere Person weg ist. Dann tust du, was getan werden muss, um immer wieder bei dieser Person zu sein, um immer wieder Gemeinschaft mit dieser Person zu haben. Dann ist es kein Ding von, oh, jetzt in Bezug auf Gott, so, oh, ich will irgendwie in den Himmel kommen, und dafür muss ich jetzt hier halt einigermaßen gut leben und muss irgendwie die Beziehung zu Gott irgendwie aufrechterhalten, sondern dann ist es, es gibt unsere Beziehung zu Gott eine Dimension, die mit Begeisterung, mit Faszination, mit Sehnsucht zu tun hat, weil wir erkennen, dass seine Sehnsucht nach uns noch viel größer ist, weil wir erkennen, dass seine Emotionen, die er für uns fühlt, so viel intensiver sind, als wir es fühlen können, als wir es vorstellen können. Und in der Theorie klingt das alles schön, aber was wir brauchen, ist wirklich ein Erfahrungswissen davon. Ansonsten bleibt es alles irgendwie leere Theorie. Und ich will einfach drei kurze Offenbarungen ansprechen, die mir in meinem Leben und in meiner Beziehung zu Gott wirklich eine Veränderung gebracht haben. Und die sind aus dem Hohelied, als wenn man das Hohelied als Allegorie interpretiert, zwischen Gott und seinem Volk, beziehungsweise zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und es sind einfach drei Stellen, wo so Statements gemacht werden, die einfach ja, meine Beziehung zu Gott verändert haben. Alle darauf bezogen, dass er einfach ein Bräutigam ist. Das erste Statement ist, da sagt die Frau oder die Braut, deine Liebe ist besser als Wein. Und was damit ausgesagt wird, ist so, deine Liebe ist besser als alles, was ich in dieser Welt erfahren kann. All die Segnungen, die du für mich in dieser Welt hast, all das Gute, was du mir gegeben hast, all der leckere Wein, das leckere Essen und was nicht alles, deine Liebe ist besser. Ich sehne mich mehr danach, deine Liebe zu erfahren und zu spüren und zu kennen, als all die schönen Sachen, die du mir, sag ich mal, körperlich spürbar gegeben hast. Das zweite ist ein Punkt, wo sie sagt, ich bin dunkel, aber du nennst mich lieblich. Ich bin schwarz, aber anmutig. Und was sie da erkennt, die Braut, ist, ich bin echt kaputt und ich habe noch so viel Mist in meinem Herzen und ich mache so viele Sachen, die nicht schön sind, wo ich dich verletze, Gott. Aber gleichzeitig kriegt sie diese Offenbarung, aber gleichzeitig nennst du mich lieblich, gleichzeitig nennst du mich schön, anmutig. Du siehst Schönheit in mir, trotz meiner Dunkelheit. Das hat in mir viel verändert, weil ich gesehen habe, so die Braut, die Jesus sich wünscht, ist sich einerseits dessen bewusst, so wir dürfen uns bewusst sein, dass wir echt kaputt sind und dass wir echt noch viel Wachstumsbedarf haben, aber gleichzeitig dürfen wir so mit diesem Bewusstsein und mit dieser Confidence, wie sagt man das, mit dieser Zuversicht zu Gott kommen und sagen, aber du siehst mich als liebenswürdig, du siehst mich als schön und du nennst mich anmutig. Und wir dürfen mit dieser Zuversicht zu ihm kommen und sagen, hier bin ich, dein Geliebter, dein geliebtes Kind, deine geliebte Braut. Und das dritte ist, wo sie sagt, mit einem Blick hast du mein Herz geraubt. Wo er sagt, das sagt er zu ihr. Der Bräutigam sagt es zu seiner Braut, mit einem Blick hast du mein Herz geraubt. Und so die Interpretation, die ich davon gelesen habe und gehört habe, was mich berührt hat, war, dass Gottes Herz von den kleinsten Regungen meines Herzens ihm gegenüber absolut überfließt mit Freude. Also er freut sich über uns regardless, also auch so, aber wenn wir ihm nur einen Moment schenken, wo wir sagen, Jesus, ich will dich mehr lieben, oder wo wir einfach nur einmal eine Minute oder eine Minute am Tag sagen, Jesus, ich liebe dich, oder einfach unser Herz ihm zuwenden, die Reaktion in seinem Herzen ist die eines Bräutigams. Es ist nicht die, von einem Gott, der sagt, ja, schön, aber ich will noch mehr. Und sehr schön für dich, aber das ist eigentlich noch nicht genug. Sondern seine Reaktion ist die eines Bräutigams. Wenn seine Braut sagt, ich liebe dich, dann ist die Reaktion eines Bräutigams, yes, sie liebt mich. Habt ihr es alle gehört? Sie liebt mich. Das ist die Reaktion eines Bräutigams. Okay? Und das ist, wie Gott reagiert, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn lieben. Das ist, wie sein Herz überfließt mit Freude, wenn wir ihm sagen, wir lieben dich. Genau. Ich habe immer gedacht, so, ich muss das ewig Bibel lesen, ewig beten. Aber das hat einfach diesen Blick in mir verändert, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich es irgendwie heute nicht hinkriege, Gott so zu suchen, wie ich gern würde, selbst dieser eine Blick, wo ich einfach kurz Pause mache und sage, Jesus, ich liebe dich, bringt sein Herz zum Übersprudeln. Dazu will ich noch eine kurze Geschichte erzählen und dann abschließen. Ich habe im Gebetshaus in Freiburg gearbeitet und es war an einem Sonntagnachmittag und ich hatte eine Gebetsschicht und ich saß im Gebetsraum mit meiner Gitarre und habe gespielt. Und in mir drin war so diese Sache, ich habe gespürt, so, die Lieder, die ich gerade spiele, sind einfach nur Lieder. Da ist kein Herz dahinter, da ist keine Offenbarung drin, so kein Yay, Jesus, sondern es ist einfach nur so ein, okay, ich singe hier meine Lieder runter. Und mir war das so bewusst und es hat sich einfach nicht schön angefühlt. Ich habe gemerkt, ich bin einfach irgendwie gelangweilt. Und ich habe so gespielt und plötzlich habe ich so diesen Eindruck gehabt, wie Gott zu mir sagt, wie der Heilige Geist zu mir spricht und sagt, du bist vielleicht gelangweilt von mir, aber ich bin nicht gelangweilt von dir. Ich bin hier und ich sehe dich und ich freue mich so, dass du hier die Lieder spielst. Und als ich das irgendwie so darüber nachgedacht habe und es mir so aufgegangen ist, ist plötzlich, hat sich alles 180 Grad gedreht und die Lieder kamen plötzlich so zum Leben. Und ich habe gedacht, wow Gott, wie gut bist du, dass, obwohl mein Herz echt gerade so gelangweilt ist von dir, du nicht gelangweilt bist von mir. Obwohl mein Herz gerade so kalt ist, brennt dein Herz voller Eifersucht und voller Sehnsucht nach mir. Und das war einfach so eine Sache, wo ich immer wieder zurückgehe und denke, wow. Immer wieder, wenn ich im Lobpreis stehe und mich fühle, als wäre es gerade einfach nur Lieder und ich schaue einfach nur zu, erinnere ich mich daran und ich denke mir, wow. Obwohl ich gerade so gelangweilt bin, dein Herz brennt für mich. Und dann plötzlich muss ich lächeln und sage, wow Gott, du bist so gut. Deine Liebe ist so anders als die der Menschen. Und im Gebetshaus wollen wir genau das praktizieren. Es wird, wenn wir mal ein Gebetshaus haben, wo Tag und Nacht gebetet wird, wird es immer Stunden geben, wo wir uns leer fühlen und wo wir uns nicht so wie der Überflieger fühlen. Und das gibt es nicht nur dann, das gibt es auch jetzt schon in Lobpreiszeiten, die wir haben. Das kennen wir, glaube ich, alle. Aber wir wollen kultivieren, dass wir Jesus als ein Bräutigam sehen, dass das Herz mit Leidenschaft und mit Sehnsucht nach uns überfließt. Weil ich glaube, dass diese Perspektive das Potenzial hat, unser Glaubensleben komplett auf den Kopf zu stellen. Diese Perspektive und diese Offenbarung hat das Potenzial, unser Herz aus dem Zustand von Gelangweiltheit rauszunehmen und in einen Zustand der Liebe und der Sehnsucht zu versetzen und der Leidenschaft. Und wir glauben, dass ein Gebetshaus das kultiviert. An einem Tag, an einem Ort, wo Tag und Nacht gebetet werden soll und wir Tag und Nacht ihn anschauen wollen, da brauchen wir eine Perspektive auf ihn, die unser Herz lebendig hält, die unser Herz lebendig und fröhlich hält. Und ich glaube, diese Perspektive ist dafür absolut essentiell. Jesus wünscht sich als Bräutigam eine intime, eine innige Beziehung der Vertrautheit mit uns. Und wir wollen ihm genau diese schenken. Im Gebet, in der Anbetung, in der Fürbitte, im Lobpreis, bei Tag und bei Nacht. Und dadurch kultivieren wir diese tiefere Intimität in unserer Beziehung zu ihm. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ein Bräutigam bist, der gekommen ist, um seine Braut freizukaufen. Und wir sagen, wir freuen uns auf diese Hochzeit, auf dieses Fest, auf dieses Hochzeitsmahl am Ende der Zeit, an dem die Ehe wirklich vollendet wird. An dem wir dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und wir danken dir für diese Zeit, in der wir sein dürfen als deine Braut, als deine Gemeinde, in der du uns frei machst von allen Flecken und Runzeln, in der du uns reinigst, in unsere Herzen und Motive reinigst. Wir danken dir, Herr, dass du dich nach uns sehnst. Und wir sehen uns nach dir, auch wenn unsere Herzen manchmal noch schwach sind und unsere Liebe manchmal noch klein ist, aber sie ist echt. Danke, dass du die Echtheit in unserer Liebe siehst und es dein Herz zum Übersprudeln bringt. Ja. Wir lieben dich, Jesus.